Deutschlandfunk, Information und Musik.
Russland darf den Krieg nicht gewinnen, so formuliert es Bundeskanzler Olaf Scholz. Außenministerin Annalena Baerbock sagt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Anders sieht es Annette Kurschus, die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie sagt, das Einzige, was gewonnen werden kann und wieder gewonnen werden muss, ist der Friede. Klar, den Frieden wollen alle gewinnen, aber mit explizit pazifistischen Äußerungen halten sich viele bewusst zurück, seitdem Russland die Ukraine überfallen hat. Schließlich wurde Pazifistinnen und Pazifisten eine gewisse Blindheit attestiert. Und gerade in der Politik will man demonstrativ zeigen, dass man nun die Augen weit geöffnet hat und damit auch den Pazifismus kritischer beäugt als früher. Nun ist Weihnachten traditionell die Zeit der Friedensbotschaften und wir wollen fragen, wie steht es um politische Friedensbotschaften in Kriegszeiten? Auch darüber macht sich Olaf Müller Gedanken in seinem neuen Buch Pazifismus, eine Verteidigung. Olaf Müller lehrt Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist Pazifist und hat selbst Wehrdienst geleistet. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, kann man nach diesem Jahr überhaupt noch Pazifist sein?
Ich finde ja, seit dieser abartige, widerwärtige Krieg ausgebrochen ist, es äußerst schwierig, sich eine gut begründete Haltung zu diesem Problem zu erarbeiten. Und ich habe lange mit mir gerungen und sehe auch, dass ich mir längst nicht mehr so sicher bin, wie ich es früher war, bin aber tatsächlich Pazifist geblieben.
Wieso sind Sie sich nicht mehr so sicher? Woran haben Sie angefangen zu zweifeln?
Es hat damit zu tun, dass wir hier einen widerwärtigen Angriffskrieg vor uns haben, bei dem der allererste Impuls eines jeden rechtschaffenden Menschen lauten muss, den Angegriffenen muss beigestanden werden. Nun kann man auf verschiedene Weise beistehen, unter anderem kann man Flüchtlinge aufnehmen, aber der Streit, den wir hier in Deutschland die ganze Zeit geführt haben, läuft darauf hinaus, ob man auch mit militärischen Maßnahmen Hilfe leisten sollte, insbesondere eben mit Waffenlieferungen. Und das ist genau der Punkt, an dem ein Pazifist viel, viel länger zögern wird, Ja zu sagen, als die anderen.
Genau, und da sagen ja jetzt viele, wie angemessen ist denn eine pazifistische Position in einer Situation, wo Menschen jeden Tag getötet werden in diesem Krieg und man eigentlich mehr helfen müsste. Sie haben da auch, Sie beschreiben in dem Buch, extreme Bauchschmerzen und ein Schuldgefühl. Wie gehen Sie mit dieser Schuld um?
Mit der Schuld gehe ich dadurch um, dass ich einerseits dauernd wieder hinterfrage, ob ich nicht doch falsch liege. Und da auch auf eine Weise rede, die nicht diesen Ton der Selbstgewissheit hat, den wir jetzt überall hören, auf allen Seiten. Ich zögere und zweifle und das teile ich mit denen, die mich da fragen. Andererseits geht es mir nicht gut damit und ich leide daran und die Spannung, die sich da auftut, ist nicht einfach auszuhalten.
Jetzt ist natürlich die Frage, Ihnen geht so und es geht vielen anderen auch so, die vorher eine pazifistische Grundhaltung hatten. Man kann ja den Eindruck bekommen, Pazifismus hat eigentlich immer Konjunktur, wenn er sich nicht beweisen muss. Also siehe Friedensbewegung, siehe auch pazifistische Grundhaltung der Grünen, bevor sie dann Regierungsverantwortung übernommen haben. Das war ja schon 1998 so, als die Bundesregierung der NATO-Bombardierung Serbiens zustimmte. Ist eine pazifistische Einstellung letztlich eine Schönwetter-Grundhaltung?
Sie sollte sich ja gerade in den Fällen bewähren, in denen es hart auf hart kommt. Dafür ist sie gedacht. Und ich glaube, dass die Formen von Pazifismus, die nur bei schönem Wetter funktionieren, gar nicht ernstzunehmender Pazifismus sind.
Aber müssen wir jetzt nicht bilanzieren, das bewährt sich eben nicht. Viele Leute haben ja dem Pazifismus den Rücken gekehrt.
Ja, ob die Leute dem Pazifismus den Rücken gekehrt haben oder nicht, ist nicht so wichtig wie die Frage, ob er jetzt angemessen ist. Und deswegen müssen wir vielleicht jetzt doch uns kurz darüber unterhalten, was dafür spricht, weiterhin Pazifist zu sein.
Gerne, ja.
Das ist in allererster Linie natürlich die, glaube ich, gut abgestützte Begründung, dass Krieg immer zu einem unendlichen Ausmaß von Leid führt. Verbunden wird diese Position mit der Hoffnung, dass nicht kriegerische Auswege aus gewalttätigen Krisen und widerwärtigen Kriegen vielleicht weniger Leid über die Menschheit bringen.
Und hat Pazifismus auch einen Kern, der im Kriegsfall eine Lösung herbeiführen kann?
Wir müssten vergleichen die Opfer, die der tatsächliche Verlauf, der kriegerische Verlauf genommen hat mit dem Verteidigungskrieg der Ukraine, unterstützt durch den Westen. Und wir müssten das vergleichen mit dem, was passiert wäre, wenn sich die Ukraine nicht gewehrt hätte.
Wenn keine Waffen geliefert worden wären, dann wäre die Ukraine möglicherweise jetzt schon gar kein eigenständiger Staat mehr.
So ist das.
Und das ist ja auch ein Wert an sich.
Ja, und jetzt müssen wir uns anfangen zu fragen, wie viele Tote und wie viele Verletzte und wie viele Vergewaltigte und wie viele Gefolterte sind denn eine staatliche Unabhängigkeit wert? Das ist eine Abschätzung, die ist äußerst schwer durchzuführen, ist auch philosophisch extrem umstritten natürlich. Aber es wird ja wohl eine Grenze geben, ab der man sagt, der Preis ist zu hoch. Und der Krieg ist ja nicht zu Ende, jeden Tag sterben weitere Leute. Und im Moment sehen wir, dass die Opferzahlen auf beiden Seiten immer weiter hochgehen. Und sollte man nicht doch irgendwann sich fragen, ob die Schmerzgrenze überschritten ist?
Und Sie unterscheiden ja in Ihrem Buch auch zwischen der Gesinnungsethik und der Verantwortungsethik, so wird das klassischerweise gemacht, und sagen, Sie haben mit beiden bestimmte Probleme und wollen einen Mittelweg vorschlagen. Wie könnte denn dieser Mittelweg aussehen?
Ja, die Gesinnungsethik können wir, glaube ich, schnell beiseite schieben. Das ist ja der Pazifismus, der sagt, nein zu allem Kriegerischen, Ende der Durchsage, Augen zu, Herz verschlossen. Das ist nicht attraktiv und das vertrete ich auch nicht. Verantwortungsethische Pazifisten sagen ja, wie ich es vorhin angedeutet habe, dass Kriege deshalb fast immer falsch sind, weil die Folgen so schrecklich sind. Und nun ist das Problem, dass die verantwortungsethischen Pazifisten, aber auch die verantwortungsethischen Kriegsbefürworter haben, dass sie gar nicht wissen, wie die Folgen sind. Sie kennen vielleicht im Nachhinein gesehen die Folgen des tatsächlich eingeschlagenen Pfades, wie ich es eben kurz umrissen habe. Aber sie wissen ja gar nicht, was passiert wäre, wenn man sich anders entschieden hätte. Und an dem Punkt müssen wir, glaube ich, zugeben, in aller Bescheidenheit, dass wir nicht gut genug erkenntnistheoretisch ausgestattet sind, um sowas objektiv abschätzen zu können. Und an der Stelle kommt dann ins Spiel etwas, was ich für eine Innovation bei der Überlegung über Pazifismus halte, die ich ins Spiel gebracht habe, nämlich, dass wir tatsächlich bereits beim Blick auf die Wirklichkeit und beim Blick, um die Folgen zu analysieren, unsere Werte an die Wirklichkeit herantragen. Und jetzt gibt's halt pazifistische Werte beim Blick auf die Wirklichkeit und es gibt eher so kriegsbefürwortende Werte. Die pazifistischen Werte wären beispielsweise sowas, was jetzt gerade zu Weihnachten, glaube ich, sehr gut passt, dass man man muss nicht an Gott glauben, man muss kein Christ sein, um das wertschätzen zu können, dass man mit dem Blick der Liebe auf die Wirklichkeit schauen sollte. Und das bedeutet unter anderem mit einem Optimismus über die menschliche Natur. Und das wiederum bedeutet, dass man fest daran glaubt und nachhaltig daran festzuhalten bereit ist, an dem Glauben, dass jeder Mensch imstande ist, mit vernünftigen Mitteln einzusehen, dass Gewalt der falsche Weg ist, um Probleme zu lösen.
Das klingt natürlich jetzt auch erstmal wahnsinnig idealisierend und romantisierend angesichts der Tatsache, dass wir einen Herrn Putin haben, der massenweise mordet in der Ukraine.
Genau. Und jetzt kommt, glaube ich, ein Punkt, Sie haben das Wort idealisierend erwähnt und das ist mir sehr wichtig, versucht in dem Buch ein bisschen zu erklären. Nämlich, ich würde das gerne vergleichen, ich bin ja von Hause aus Wissenschaftsphilosoph und vor 400 Jahren haben die moderne Physik angefangen haben, in die Tat umzusetzen, mit einem unglaublichen Idealismus auf die Wirklichkeit geblickt. Und zwar haben die, das sind Kepler und Kopernikus und solche Leute, die haben um 1600 gesagt, die Wirklichkeit muss mit Hilfe von schönen Naturgesetzen mathematisch beschrieben werden können. Sie galten damals als Spinner. Als sie mit dieser Position aufwarteten, hat man ihnen entgegengehalten, dass sie Träumer sind. Und das, was sie zunächst bieten konnten, passte auch gar nicht so gut zur Realität, wie was ihre Gegner noch hatten. Und sie haben jahrzehntelang auf die Schönheit der mathematischen Gesetze des Universums gesetzt und diesen Idealismus, ohne sich entmutigen zu lassen, durchgeführt. Und dann, nach einer Weile, stellte sich raus, dass sie recht hatten. Seit 2000 Jahren schlagen Weisheitslehrer immer wieder vor, mit einem idealisierenden Blick auf Krieg und Frieden zu schauen. Und der Unterschied zum Siegeszug der modernen Physik liegt darin, dass dieser Vorschlag bislang nicht ausprobiert worden ist. Wir haben es nie ausprobiert, was passieren würde, wenn man von Anfang an gegen Gewalt sich entscheidet.
Wie würde das denn konkret gehen, also wenn wir jetzt tatsächlich über den Angriffskrieg in der Ukraine sprechen?
Genau. Das ist jetzt ganz interessant, dass wir ja immer mit Meldungen bombardiert werden, wie das kriegerische Geschehen in der Ukraine sich abspielt. Und das ist ein einseitiger Blick, der aufs Militär fokussiert ist. Und das ist doch aufschlussreich, dass praktisch niemand darüber etwas erfährt, wie friedliche, gewaltfreie Widerstandsformen im Ukraine-Krieg Erfolg gehabt haben. Und ich möchte nur eine Sache erzählen. Und zwar ist in der Nähe von Tschernobyl ein kleines Städtchen, das heißt Slavutich. Dort leben die Arbeiter, die in Tschernobyl gearbeitet haben. 40.000 Einwohner. Und diese Stadt wurde relativ früh im Krieg eingenommen von der russischen Armee. Und sie haben sofort den Bürgermeister ins Gefängnis gesteckt. Daraufhin hat sich eine friedliche Menschenmenge aufgebaut. Alle Bürger sind auf die Straße gegangen und haben friedlich demonstriert, wie es heißt, mit einem Lächeln auf den Lippen. Und ihnen gegenüber stand die russische Armee. Die haben mit Schockgranaten versucht, ihre Gegner einzuschüchtern. Ist ihnen aber nicht gelungen. Und angesichts des massiven zivilen Widerstands, der sich dort aufbaute, hat es Verhandlungen zwischen den Widerständlern und der russischen Armee gegeben. Und das hatte zwei Ergebnisse. Das eine Ergebnis war, dass der Bürgermeister wieder freigelassen wird. Das nächste Ergebnis war, dass die Zivilisten in der Stadt einverstanden sind, dass ihre Stadt auf Waffen hin durchsucht wird. Und das dritte Ergebnis war, dass die russische Armee wieder abgezogen ist. Und das, was Pazifisten jetzt sagen, ist, dass man solche Beispiele sammeln muss und dass man sie nicht nur improvisiert bringen sollte. Und stellen Sie sich jetzt mal vor, dass solche Widerstandsformen wären von langer Hand vorbereitet worden.
Aber sehen wir in der Ukraine nicht ganz viel auch geplanten gewaltfreien Widerstand? Also wenn Menschen ohne Strom tagelang ausharren, ihr Leben weitermachen, zur Arbeit gehen, obwohl sie bombardiert werden und da eben im Dunkeln sitzen.
Genau. Und das ist, das zeigt die Kraft, die Zivilisten haben können, im Angesicht von Unheil auszuharren. Und nun geht es darum, die gewaltfreien Formen des Widerstands sichtbarer zu machen als Protest. Und das ist eine Sache, die improvisiert man nicht mal eben, sondern wenn es darum geht, der anderen Seite zu zeigen, dass man selber friedlich ist und eben nicht schießt und so weiter, dann muss das in aller Ruhe orchestriert, vorbereitet, organisiert werden. Und daran hat es natürlich gehapert, weil niemand das vorbereitet hat. Also friedlicher Widerstand kann helfen. Und wenn man ihn endlich mal von Anfang an einübt, hat er auch eine Chance. Solange wir es nicht probieren, werden wir nicht wissen, ob der Pazifismus Unrecht hat.
So das Plädoyer des Wissenschaftsphilosophen Olaf Müller. Wir haben gesprochen über die Frage, warum man den Pazifismus gerade auch in Kriegszeiten nicht abschreiben sollte.